Regensburg, wo Steine sprechen können. Ein Beitrag von 280 Countries. Folgen Sie mir auf einen Spaziergang durch die alte Reichsstadt Regensburg auf den Spuren der Kelten und Römer von Karl dem Großen, Friedrich Barbarossa und Kaiser Karl dem V., in dessen Reich bekanntlich die Sonne niemals unterging. Die Donauinsel Untere Wörth. Wir starten unseren Stadtrundgang auf der Donauinsel Untere Wörth. Hier siedelten sich schon im Mittelalter Fischer und Schiffsleute außerhalb der Stadtmauern an. Später kamen Betriebe dazu, die in der Altstadt keinen Platz hatten, wie Wäschereien, Lagerhallen, Ziegel- und Kalkbrennereien und ein Lazarett für Pestkranke am östlichen Ende der Insel. Schließlich wurde auf der Südseite der Insel in Sichtweite des Doms eine Werft gebaut. Heute befindet sich dort an der Werftstraße die Anlegestelle für Flusskreuzfahrten und Linienschiffe. Die Eiserne Brücke und zwei Museen. Wir überqueren die Donau auf der Eisernen Brücke und haben von hier einen schönen Blick auf die Altstadt mit dem Dom und der Steinernen Brücke. Am Südufer der Donau befindet sich das Museum Haus der Bayerischen Geschichte. Das moderne, erst 2019 eröffnete Museum zeigt die jüngere Geschichte Bayerns auf 2500 Quadratmetern. Die Dauerausstellung hat den Titel »Von 1800 bis heute«. Gleich westlich der Eisernen Brücke liegen zwei historische Donauschiffe. Der Radzugdampfer Ruthof Erkschätz-Janat aus dem Jahr 1923 und der Motorzugschlepper Freudenau, Baujahr 1942. Das Donauschifffahrtsmuseum hat an Bord der Rutloff eine Ausstellung eingerichtet. Die Einrichtung der Schiffe ist im Original erhalten und ebenso wie die Dampfmaschine der Ruthof und der Dieselmotor der Freudenau zu sehen. Die Freudenau wird von Zeit zu Zeit für Sonderfahrten in Betrieb genommen. Das Niedermünster und die römischen Ausgrabungen. Wir verlassen jetzt das Donauufer und gehen durch die Lindnergasse zum Niedermünster. Die erste Kirche wurde hier um das Jahr 700 nach Christus erbaut. Das Stift Niedermünster wurde vom bayerischen Herzog Tassilo III. 788 gegründet und im Jahr 1002 von König Heinrich II. Zum Reichsstift erhoben. Die Kirche wurde nach einem Brand im Jahr 1152 im romanischen Stil neu aufgebaut. In einem goldenen Schrein werden die Reliquien des heiligen Erhard aufbewahrt. Unter dem Niedermünster kann man in einer Führung eine der größten deutschen Ausgrabungsstätten besichtigen. Über den Spuren des römischen Lagers Castra Regina sind Mauerreste aus der karolingischen und der ottonischen Zeit zu sehen. Der alte Kornmarkt mit der Herzogspfalz. Nördlich vom Niedermünster befindet sich der alte Kornmarkt, der von vier weiteren interessanten Gebäuden umgeben ist. An der Ostseite sehen wir die Karmelitenkirche St. Josef im Stil des italienischen Barocks. Seit 1721 wird im Kloster Karmelitengeist hergestellt. Im Süden schließt der Stift unserer lieben Frau zur alten Kapelle den Platz ab. Die alte Kapelle soll anstelle eines römischen Juno-Tempels stehen und ein frühes Zentrum der Christianisierung Bayerns gewesen sein. Bis zum Jahr 887 war sie die Pfalzkapelle der karolingischen, ottonischen und bayerischen Herzöge. Auf der Westseite steht der Herzogssaal, ein letzter Überrest des Herzogspalasts aus dem Jahre 1196. Den der erste Wittelsbacher Herzog Ludwig der Kelheimer an der Stelle der Herzogspfalz aus dem 6. Jahrhundert errichtete. Der Römerturm nördlich der Domstraße gehörte wohl auch zum Herzogspalast der Wittelsbacher. Er diente als Wohn- und Wehrturm, hat im unteren Bereich 4 Meter dicke Mauern und ist 28 Meter hoch. Der Dom St. Peter, ein gotisches Meisterwerk. Über die Domstraße erreichen wir den Domplatz. Im Jahr 975 endete die Doppelfunktion des Abts von St. Emmeram als Bischof von Regensburg. Daher mussten für den neuen Bischof ein Dom erbaut werden. Nach Bränden wurde 1275 mit dem heutigen Gebäude im Baustil der französischen Gotik begonnen. Dies wurde eine gewaltige, jahrhundertedauernde Aufgabe. 1443 war der Dom erstmals komplett überdacht. Um 1500 war der Nordturm bis zum zweiten Stockwerk fertiggestellt. Geldmangel und die Reformation stoppten für über 100 Jahre den weiteren Ausbau, der erst wieder im 17. Jahrhundert fortgesetzt wurde. Nach der Barockzeit wurde ab 1827 auf Initiative von König Ludwig I. die Innenausstattung rigotisiert und die Türme mit ihren Hauben fertiggestellt, sodass der Dom knapp 600 Jahre nach Baubeginn im Jahr 1872 vollendet werden konnte. Durch die Luftverschmutzung durch Kohleöfen wurden bald nach der Fertigstellung Schäden festgestellt. Nachdem deren Beseitigung für die Handwerker der Stadt schwierig war, wurden im Jahr 1923 die staatliche Dombauhütte für die Instandhaltung und Restaurierung des Doms gegründet. Sie ist dem staatlichen Bauamt unterstellt und besteht aus einem Dutzend Mitarbeiter, die permanent beschäftigt sind. Einen guten Überblick über die notwendigen Arbeiten kann man im Domgarten östlich der Kirche bekommen. Hier lagern im Freien sogar komplette Fassadenteile und warten auf ihre Restaurierung. Westlich des Domplatzes. Gegenüber der Domfassade beeindruckt eine Zeile gotischer Patrizierhäuser bzw. Stadtburgen aus dem 14. Jahrhundert. Das heutige Haus Heuport und das Hotel Kaiserhof. Davor steht der Adlerbrunnen aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts mit Ziergitter und Renaissance-Dekor. Nach Westen gehen zwei mittelalterliche enge Gassen ab, die Kramgasse und der Wartmarkt. Hier befinden sich traditionelle Einzelhandelsgeschäfte mit einem Stahlwarensortiment, Goldschmiede, Buchläden und Antiquitätenhändler. Am anderen Ende der Kramgasse stoßen wir links auf den Goldenen Turm. Er ist ein Geschlechterturm aus dem 13. Jahrhundert, der mit 50 Meter Höhe der höchste seiner Art nördlich der Alpen ist. Heute sind 43 Studentenwohnungen im Goldenen Turm untergebracht. Wir wenden uns nach rechts und gelangen auf den Kohlenmarkt, wo das Denkmal von Don Juan d'Austria steht. Don Juan d'Austria ist aus einer Liaison des römisch-deutschen Kaisers Karl V. mit der Regensburger Gürtlerstochter Barbara Blomberg hervorgegangen und wurde berühmt als siegreicher Heerführer der Seeschlacht bei Lepanto gegen die osmanische Flotte im Jahr 1571. Das alte Rathaus mit dem Reichssaalgebäude. An der Nordseite des Kohlenmarkts steht der Barockanbau des alten Rathaus. Der Ostflügel entstand 1660 bis 1662, der Südflügel erst in den Jahren 1721 bis 1723 nach dem Einsturz des dort vorher stehenden Marktturms. Östlich schließt sich der älteste Teil mit dem 55 Meter hohen Rathausturm und seinem vierstöckigen Anbau aus der Mitte des 13. Jahrhunderts an. Um 1320 kam das querstehende, zweigeschossige Reichssaalgebäude dazu. In dem wohl in der Tradition der Reichstage des 9., 10. und 12. Jahrhundert in Regensburg im Jahr 1322 der königliche Hoftag stattfand. Es folgten die Türkenreichstage 1454-1455 und die kaiserlichen Reichstage 1469 und 1471, an dem Kaiser Friedrich III. Teilnahm. Nach dem Reichstag des Heiligen Römischen Reiches im Jahr 1532 wurde Regensburg als Austragungsort immer beliebter. Wenn während der Reichstage der Kaiser anwesend war, wie Karl V. im Jahr 1532, 1541 und 1546, nutzte er den hochgotischen Erker an der Fensterfront des Reichssaals, um sich den Bürgern zu zeigen und Huldigungen entgegenzunehmen. Ab 1567 fanden dann alle Reichstage mit zwei Ausnahmen in Regensburg statt. Ab 1663 entstand der immerwährende Reichstag. Als die in Europa im Jahr 1713 ausgebrochene Pest auch Regensburg erfasste, wurde der immerwährende Reichstag in den Jahren 1713 und 1714 vorübergehend in Augsburg abgehalten. Eine zweite Sondersituation ergab sich von 1742 bis 1745, als der österreichische Erbfolgekrieg die Verlegung der Sitzungen nach Frankfurt am Main auslöste. Die Reichstage gab es noch bis zur Auflösung des Heiligen Römischen Reichs im Jahr 1806. An die Donau und zur Steinernen Brücke. Wir gehen durch einen schönen Hinterhof und die enge silberne Kranzgasse hinunter bis zum Fischmarkt. Richtung Donau stehen einige denkmalgeschützte Häuser am Wiedfang. Das kleine Haus, Nummer 5a, ist mit einer Winde zum Schleppen der Donauschiffe durch den Regensburger Strudel unter der Steinernen Brücke hindurch ausgerüstet. Östlich davon an der Weinlände befand sich ein Hafen. Einige Teile der Stadtmauer um das Jahr 1300 sind an dieser Stelle noch erhalten. Die steinerne Brücke ist ein Meisterwerk mittelalterlicher Baukunst. Der Bau wurde 1135 begonnen und im Jahr 1146 fertiggestellt. Sie war zu dieser Zeit die einzige Donaubrücke zwischen Ulm und Wien und ist die älteste erhaltene Brücke Deutschlands. Sie führt mit 309 Meter Länge und 16 Gewölbebögen über die zwei Donauarme nach Stadt am Hof, das erst 1924 eingemeindet wurde. Stadt am Hof ist seit 1978 in Insellage, da nördlich in eine Flusssenke hinein der Europakanal als Zufahrt zum Rhein-Main-Donau-Kanal gebaut worden ist. Der neue Übergang über die Donau veranlasste wohl Konrad III., die Teilnehmer am zweiten Kreuzzug ein Jahr nach der Fertigstellung der steinernen Brücke in Regensburg zu sammeln und von hier aus ins Heilige Land aufzubrechen. Auch der dritte Kreuzzug unter Friedrich Barbarossa startete 1189 in Regensburg. Der 1246 am nördlichen Ende der steinernen Brücke erbaute Schwarze Turm wurde 1809 zerstört. Der heutige Brückturm im Süden entstand mit der Regensburger Stadtmauer Ende des 13. Jahrhunderts. Westlich schließt sich der Amberger Salzstadel an, der nach der Verleihung des Salzstapelrechts zwischen 1485 und 1492 errichtet wurde. 1616 bis 1620 entstand der größere, neue Salzstadel als Ergänzung östlich des Brückenturms. Daneben steht die historische Wurstkuchel. Schon zur Bauzeit der Brücke soll sich hier ein Gebäude mit der Bauaufsicht und eine Küche für die Arbeiter befunden haben. Für das Jahr 1378 ist ein Koch, Konrad, vor der Brücke urkundlich verbürgt. Beim heutigen Gebäude von 1656 wurde wie beim Vorgängerbau erneut die Stadtmauer als Rückwand integriert. Wurden bei Ausgrabungen in einer Grube noch Knochen von Rind, Schwein, Ziege, Schaf, Hase und Geflügel gefunden, hat sich die Küche seit dem 19. Jahrhundert auf Bratwürste mit Kraut und süßem Senf spezialisiert. Rund um den mittelalterlichen Heidplatz. Zurück am Fischmarkt folgen wir gleich östlich der Keplerstraße mit schönen Patrizienhäusern, darunter ein sechsgeschossiger Wohnturm aus dem letzten Viertel des 13. Jahrhunderts mit einem gotischen Anbau, Haus Nummer 7. Hier war früher das Gasthaus zum Blauen Hecht untergebracht. Im Haus Nummer 5 starb 1630 der Astronom und Physiker Johannes Kepler. Heute ist hier ein kleines Museum untergebracht. Auf der Weingasse gelangen wir zu einem weiten Platz mit weiteren historischen Gebäuden, dem Heidplatz. In der Mitte des Platzes steht ein barocker Prachtbrunnen, der im Jahr 1656 anlässlich einer verbesserten Wasserversorgung der Stadt aufgestellt wurde. Die Figur der Justitia hält Schwert und Waage in ihren Händen. Das auffälligste Gebäude am Heidplatz ist das Haus Nummer 7, die ehemalige Kaiserherberge Goldenes Kreuz. Der älteste Teil der Patrizierburg mit Turm und Hauskapelle stammt aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Im 16. Jahrhundert stiegen in dem Haus Kaiser, Könige, Fürsten und Diplomaten ab, darunter Kaiser Ferdinand I. und dreimal Kaiser Karl V. Später übernachtete hier auch Kaiser Franz Josef von Österreich, König Ludwig I. und Kaiser Wilhelm I. Das Thon-Dittmer-Palais am Heidplatz 8 erscheint in einem ganz anderen Baustil. Es ist von 1781 bis 1809 durch die Zusammenfassung zweier mittelalterlichen Patrizierhäuser hinter einer klassizistischen Fassade entstanden. Im Innenhof befindet sich noch eine Kapelle und ein Erker aus der Gotik und Arkaden und Lauben aus der Renaissance. 1856 wurde das Palais von der Kaufmannsfamilie Thon Dittmer an die Stadt verkauft und seitdem für verschiedene kulturelle Zwecke genutzt. Das Rote Haus Nummer 9 an der Ostseite des Heidmarks war ursprünglich ebenfalls eine Patrizierburg, die um das Jahr 1300 erbaut wurde. 1441 wurde das Gebäude von der Stadt erworben, um die Stadtwaage hier unterzubringen. Daher wird das Haus als Neue Waag bezeichnet. Auch wurde hier für Empfänge die Ratsherren-Trinkstube eingerichtet, die auch für Festlichkeiten und Hochzeiten der Regensburger Bürger zur Verfügung stand. Im Jahr 1541 fand hier auch auf Wunsch von Kaiser Karl V. das Religionsgespräch zwischen Johannes Eck und Philipp Melanchthon statt. bei dem vergeblich versucht wurde, die Differenzen zwischen Katholiken und Protestanten auszuräumen. 1575 wurde der Innenhof mit den eleganten Renaissance-Arkadengängen versehen. Während des Reichstags von 1653 hatten hier die Protokollführer ihre Schreibstuben, wie auch nach Beginn des immerwährenden Reichstags. 1782 wurde im Nordtrakt der zweistöckige klassizistische Napoleonsaal eingebaut, der fast 100 Jahre lang die reichsstädtische Bibliothek beherbergte. Heute ist das Gebäude Sitz des Verwaltungsgerichts Regensburg. Die untere und obere Bachgasse und der Neupfarrplatz. Wir verlassen den Heidplatz über die Straße vor der Grieb und laufen dann auf der unteren und oberen Bachgasse südlich in Richtung St. Emmeram. Dabei kommen wir am Neupfarrplatz vorbei. Hier war im Hoch- und Spätmittelalter das Judenviertel mit ungefähr 40 Häusern und einer Synagoge, die nach der Vertreibung der jüdischen Bevölkerung im Jahr 1519 zerstört wurde. 1542 wurde Regensburg evangelisch-lutherisch und eine bereits begonnene Wallfahrtskirche zur ersten evangelischen Stadtpfarrkirche erklärt. Fertig ausgebaut war die Neupfarrkirche erst im Jahr 1860. Der Emmeransplatz mit der Basilika. Am Ende der oberen Bachgasse erreichen wir den Emmeransplatz. Auf ihm steht das Bronzestandbild von Johann Michael Seiler, Bischof von Regensburg. König Ludwig I. hat das in der Werkstatt von Ferdinand von Miller gegossene Bronzestandbild für seinen Lehrer und Freund aufstellen lassen. Hinter dem Bischof erhebt sich im Norden des Platzes das Rote Haus mit neoklassizistischer Fassade, das heute von der Regierung der Oberpfalz genutzt wird. Im Westen schließt sich durch eine Brücke verbunden das klassizistische, ehemalige äußere Palais des Klosters St. Emmeran an, das seit 1812 Sitz der Regierung der Oberpfalz ist. Im Süden des Platzes steht die äußere Torwand des Klosters St. Emmeran, ein frühgotisches Bauwerk aus der Mitte des 13. Jahrhunderts mit einer zweigeschossigen Wand mit zwei Spitzbogenportalen, Arkaden, Wandmalereien und Reliefs. Rechts daneben befindet sich der Zugang zu der dahinterstehenden Basilika. Vorgängerbau war die 690 erbaute Georgskirche mit dem Grab des heiligen Emmeram. Die ältesten Teile der heutigen Kirche stammen aus dem Jahr 780. Erweitert um 1060 wurde das Gotteshaus in den Jahren 1731 bis 1733 durch die Brüder Cosmas Damian und Egid Quirin Assam barockisiert. In der Basilika befinden sich auch die Gräber der Heiligen Dionysos und Wolfgang von Kaiser Arnulf von Kärnten und seinem Sohn König Ludwig das Kind, das Grabmal der seligen Königin Hemma, des bayerischen Herzogs Arnulf der Böse sowie des bayerischen Geschichtsschreibers Johannes Aventinus. Das 739 gegründete Reichskloster war bis zur Säkularisation 1803 unter Führung der Benediktiner. Wie das Fürstenhaus Thurn und Taxis nach Regensburg kam. 1290 organisierte Omodeo de Tasso ein Kuriersystem von Mailand nach Rom und Venedig. Daraus wurde ein europaweites Unternehmen, das den Habsburger Kaisern in ihrem umfangreichen Herrschaftsgebiet gute Dienste leistete. Zu dieser Zeit war die Firmenzentrale noch in Brüssel, damals Spanische Niederlande. Die Familie Thurn und Taxis wurde durch das Postwesen sehr wohlhabend. Ihre Firma übernahm auch den Posttransport zu den verschiedenen Reichstagen. 1729 zog die Firma nach Frankfurt um. Das Fürstenhaus baute dort das Palais Thurn und Taxis. Als der immerwährende Reichstag für 3 Jahre nach Frankfurt verlegt werden musste, wurde Fürst Alexander Ferdinand von Thurn und Taxis Prinzipalkommissar beim Reichstag. Als dann der Reichstag wieder nach Regensburg zurückkam, wurde von der Familie Thurn und Taxis verlangt, ihre Residenz nach Regensburg zu verlegen. Das Schloss der Fürsten von Thurn und Taxis. Das Fürstenhaus hatte dazu einzelne Gebäudeteile des Klosters St. Emmeram bereits im Jahr 1747 erworben und übernahm Anfang des 19. Jahrhunderts die restlichen Klostergebäude inklusive Brauerei als Entschädigung für die Abgabe der Postrechte an das Königreich Bayern. Sie ließen St. Emmeram in der Folge zu einem großen Schloss ausbauen. Der Ostflügel des Klosters war bereits vor dem Besitzwechsel von 1732 bis 1737 im Stil des Spätbarocks umgebaut worden. Hier befindet sich der Bibliothekssaal. Am Zugang zur Basilika vorbei geht es auf der Schlossstraße zwischen dem Marstall und dem Westflügel zur Schlosspforte. Ab hier beginnt der Privatbereich derer zu Turn und Taxis. Wir können rechts von dem inneren Südflügel durch eine Durchfahrt auf die Waffnergasse und durch das Helenentor aus dem Schlossareal hinausgelangen. Auf der Fürst-Anselm-Allee, einem breiten Fuß- und Radweg, laufen wir jetzt in einem Bogen südlich um den Schlosspark in Richtung Hauptbahnhof. Dabei passieren wir den neuen Südflügel mit Mansardendächern, Terrassen, Türmen und Durchfahrten. Er wurde 1883 bis 1888 von Max Schulze mit Kalk und Sandstein im Stil der Neorenaissance gestaltet. Wir haben jetzt einen guten Blick auf den ab 1872 durch Karl Joseph von Effner angelegten Schlossgarten im englischen Stil. Die Stadtmauer und die alte Emmeram-Bastei wurden von ihm in den Landschaftspark einbezogen. Der Pavillon, ein Säulenring mit Haubendach und eine Puttengruppe aus Sandstein aus der Mitte des 18. Jahrhunderts stammen ursprünglich aus dem Frankfurter Palais. Am Hauptbahnhof angekommen können wir mit den Buslinien 8, 9, 12, 13 und 17 auf die untere Wörth bis zur Haltestelle Eiserne Brücke zurückfahren. Wer mit der Bahn anreist, nimmt gleich zu Beginn seines Besuches im schönen Regensburg einen Bus vom Hauptbahnhof zur unteren Wörth. Die Fahrt ist im Bayern-Ticket inbegriffen. Die Altstadt von Regensburg steht unter dem Schutz des UNESCO-Weltkulturerbes. Dies war ein Beitrag der Reisewebsite 280countries.com. Schauen Sie auch auf meine Website mit den Fotos zu dieser Reise und dem Serviceteil, wie immer mit den Möglichkeiten und Kosten der Anreise, der Unterkunft und mit den Eintrittspreisen vor Ort. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie mehr als 160 Reisebeiträge aus aller Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören.